SRF 1.
Das Regionaljournal Graubünden. Laax macht sich keine Freunde. Der Widerstand gegen ein Asylzentrum kommt in anderen Gemeinden nicht gut an. Ein Gewächshaus und eine Fischzucht mit Abwärme von der Kehrichtverbrennungsanlage betrieben, diese Idee kommt gut an. Und eine Rettungsaktion für 14 Rinder. Ein Helikopter musste sie aus dem Wasser holen. Das Wetter, es bleibt Sommer. Morgen gibt es am Abend dann aber auch ein paar Gewitter. Am Mikrofon Sarah Hauschild. Die Gemeinde Laax kämpft seit Wochen gegen ein Asylzentrum. Mit juristischen Tricks bis hin zu Schlaumeiereien, die auch schweizweit Schlagzeilen gemacht haben. Vorläufig haben die Laaxer damit Erfolg. Das Zentrum geht nicht auf. Bei anderen Bündner Gemeinden macht sich Laax aber keine Freunde, weil für diese Gemeinden bedeutet der Laaxer Widerstand, dass sie mehr Asylbewerber in ihren Zentren aufnehmen müssen. Und das passt ihnen gar nicht. Luca Laube.
In Davos geht man davon aus, dass in nächster Zeit mehr Asylbewerber im Dorf wohnen. Und das, weil eine Gemeinde, nämlich Laax, sich um jeden Preis gegen das Asylzentrum wehrt. Das findet der Landammann von Davos, der Tarcisius Gaviezel, nicht okay.
Es ist nicht wirklich fair, wenn einfach ausgewählte Gemeinden oder Regionen dann die ganze Last tragen.
Auch in Davos hat es am Anfang Widerstand gegen das Asylzentrum gegeben. Die Bedenken sind die gleichen gewesen wie jetzt in Laax. Auch Davos ist ein Ort, wo ein Haufen Touristen Ferien machen.
Das begreife, dass die Ängste haben davor, und das haben wir am Anfang auch gehabt in Davos, aber ich glaube, das hat man können aufzeigen, dass das nebeneinander Platz hat. Und meine Unmut richtet sich natürlich gegen Gemeinden, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren und da damit andere Gemeinden stärker belastet werden.
Sagt der Davoser Landammann. Auch in den anderen Gemeinden mit Asylzentren macht man sich Sorgen. In Schluein und Katzis hat es zwar nicht mehr allzu viele freie Plätze, aber auch dort dürfte es noch voller werden, wenn das Asylzentrum Laax bis im Herbst noch nicht offen ist. Für die kleinen Gemeinden geht das ins Gewicht. Katzis hat nur gut 2'000, Schluein gerade mal rund 500 Einwohner. Z Chur hingegen kommt es weniger darauf an, ob es ein paar Asylbewerber mehr oder weniger hat. Die Stadt sei nämlich eigentlich gross genug, meint der Stadtpräsident Urs Marti. Dass eine Gemeinde jetzt aber einfach nicht mitschafft, sei trotzdem problematisch und ginge nicht.
Es wäre wichtig, dass man nach Lösungen sucht und nicht einfach das Problem wie ein heißer Herdöpfel weitergibt.
Weil das der Kanton Graubünden auch so sieht, geht er gegen Laax vor Gericht. Der Urs Marti findet das gut, auch wenn das Laaxer Zentrum jetzt vorläufig noch zu bleibt.
Wir persönlich begrüßen es, dass der Kanton eine gewisse Linie hier hat, weil sonst ist einfach die am lautesten dagegen schreien, sind dann die bevorteilt werden und die etwas beitragen, sind benachteiligt. Also insofern tun wir das beobachten, aber nicht selber Einfluss nehmen.
Laut dem Kanton hat es im Moment noch genug Platz in den Asylzentren, die es schon gibt. Ab August dürfte es dann aber knapp werden, wenn bis dort noch keine Lösung auf dem Tisch ist. Gegen den Herbst zu gäbe es nämlich erfahrungsgemäss wieder mehr Asylgesuche.
Der Kampf gegen ein Asylzentrum in Laax kommt in anderen Gemeinden also nicht gut an. Der Luca Laube hat berichtet. Die Rega hat gestern im Oberengadin einen speziellen Einsatz gehabt. Sie hat den Herden Rinder müssen retten, die von einem Bergbach mitgerissen worden sind. Mehr dazu von Sandra Schönenberger.
Die 16 Rinder sind gestern um die Mittagszeit beim Maloya-Pass unterwegs gewesen. Sie haben im Bergbach getrunken, aber weil sie als junge Tiere unerfahren waren, wie die Rega in ihrer Mitteilung schreibt, sind sie zu weit führig gestanden und mitgerissen worden. Weiter unten haben sie zum Teil wieder Land unter die Haufe bekommen, sie sind aber in der Schlucht hängen geblieben. Die alarmierte Rega hat die Tiere dann mit einem Heli aus der Schlucht geholt. Zum Teil hat man die Rinder müssen betäuben. 5 Stunden sei der aufwendige Einsatz gegangen, schreibt die Rega weiter. Am Schluss konnte man 14 von den 16 Rindern retten.
Im Sursees bei Savognin wird ein Preis vergeben. Die Region wird Energiestadt. Die Zertifizierung geht an Orte, die sich für Energieeffizienz und für die Umwelt einsetzen. Energie Schweiz und das Bundesamt für Energie vergeben die Auszeichnung amix gemeinsam. Mit dem Sursees wird in Graubünden zum ersten Mal eine ganze Region und nicht nur eine Gemeinde ausgezeichnet. Auf Anfrage haben die Verantwortlichen vom Kreis gelobt, dass im Oberalpstein alle Gemeinden am gleichen Strick ziehen in Sachen Energie. Die Mittelschulakademie in Jedina in Samaden kriegt eine neue Verwaltungsratspräsidentin. Das meldet das Romanische Radio. Die Generalversammlung hat die FDP-Grossrätin Annemarie Perl in das Amt gewählt. Sie wird Nachfolgerin von Thomas Niefergeld, der 22 Jahre an der Spitze der Schule gestanden ist. Der Rektor, der Matthias Steiger, wird neuer CEO der ganzen Schule. Die Accademia Engiadina in Samaten, die bietet eine Tourismusausbildung, eine Handels- und eine Mittelschule an. Im Winter Nüsslisalat und Radiesli, im Sommer Gurken und Sherry-Tomätli. Das Ganze aus dem Gewächshaus und geheizt mit Abwärme von einer Kehrichtverbrennungsanlage. Die Vision wird jetzt konkreter. Die Delegierten von der Bündner Kehrichtverbrennungsanlage in Trimmis haben entschieden, dass die Idee vorwärts treiben wird. Silvio Lechti.
Der Entscheid war eindeutig. Ohne Gegenstimme haben die Delegierten die Idee vom Vorstand durchgewunken. Der Präsident vom GEWAG, also vom Gemeindeverband, der die Kehrichtverbrennung betreibt, der Hans Geisseler, ist froh.
Ja, ich finde es sehr super, dass es so ein deutliches Signal ist. Wenn das gleich klare Resultat negativ gewesen wäre, dann hätten wir das müssen akzeptieren. Aber so sind wir natürlich sehr, sehr motiviert, um das Projekt voranzutreiben und auch umzusetzen.
Gemüse das ganze Jahr dank Abwärme vor Kehrichtverbrennung. Die Idee ist also gut angekommen. Die Wärme soll aber nicht nur Tomaten und Auberginen wachsen lassen. Die Verantwortlichen wollen damit auch eine Fischzucht heizen. Die beiden Anlagen stehen allerdings noch nicht. Für den Bau und den Betrieb hat die Kehrichtverbrennung darum Partner ins Boot geholt. Bei der Fischzucht ist es ein Grossverteiler und beim Gewächshaus eine Firma aus Zürich. Sie betreibt in Wiel schon so ein Gewächshaus, das mit Abwärme von einer Kehrichtverbrennung geheizt wird. Weil das Unternehmen schon heute Gemüse auf Graubünde liefert, würde ein zweites zu Trimmis Sinn machen, sagt der Mitinhaber, der Markus Meier.
Kanton Graubünde ist heute schon unser Heimmarkt. Wir fahren täglich mit zwei LKWs von Zürich nach Chur. Und mit der Möglichkeit, hier vor Ort zu produzieren, fallen da enorme Transportwege weg und wir können unseren Heimmarkt stärker vertreten.
Das Gewächshaus, die Fischzucht und die nötigen Leitungen von der Kirchtverbrennung würden alles in allem rund 20 Millionen Franken kosten. Mit 40 Arbeitsplätzen wird gerechnet. Die Delegierten haben heute alles einmal zur Kenntnis genommen und den nötigen Kredit von 60'000 Franken zum Planung weitertreiben eindeutig abgesegnet. Nur der Thomas Hensel, Delegierter von Chur, hat einen Punkt kritisiert. Er will noch mehr Informationen.
In der Vorinformationsunterlage, die wir bekommen haben, hat man so Vorteile rausgestrichen, auch die Vorteile der Region. Und es ist nie irgendwie etwas über Nachteil. Und mir ist es einfach das Anliegen, wenn man diese Planung jetzt weitergeht, dass man auch Antworten gibt auf die möglichen Problemstellungen.
Der Vorstand der Kehrichtverbrennung kann jetzt also weitermachen. Bis aber Gemüse wächst und Fisch gezüchtet werden, braucht es noch eine ganze Reihe Baubewilligungen. Unter anderem vor Standortgemeinde Trimmis. Weil die Wärmeleitungen unter den RHB-Gleis und der Autobahn durchgängten, bräuchte es dann auch noch vom Bund und der Rätischen Bahn grünes Licht.
Regionaljournal auf dem Mais. Jetzt gehen wir in den Resten vom Osten. Gemüse auf dem Hofgarten, Beere gerade frisch vom Strauchs, Joghurt selber gemacht. Immer mehr Leute kaufen ihre Produkte oft und gern gerade im Hofläden. Die sind in den letzten Jahren darum auch wie ein Pilz aus dem Boden geschossen. Im Thurgau gibt es zum Beispiel fast in jedem Dorf einen Bauer, der seine Produkte selber vermarktet. Damit werden die Landwirte aber auch die Konkurrenz für die anderen Läden. Die finden, die Hofläden sägen oft gleich wie die normalen Läden, haben aber weniger Auflagen. Gerade nachher reden wir über das Problem. Zuerst aber geht der Peter Traxler für uns in einen Hofladen in Sommeri. Das ist im Kanton Thurgau.
Der Hof von der Familie Ammann am Dorfausgang in Richtung Güttingen ist einer von vielen in der Umgebung. Auffällig am alten Riegelbau ist aber eine Tafel mit verschiedenen Landwirtschaftsprodukten drauf. Gerade an der Strasse zu ist ein Eingang. Agnes Ammann führt hier ihren Hofladen. Ihr Sortiment ist beachtlich.
Ja, das ist so ein bisschen die Hauptsache. Halt eben jetzt angefangen mit Erdbeer, geht dann weiter mit Himbeer, Kriese, Zwetschgen, alle Früchte, die wir entweder, also Beere sind die meisten von uns und dann Kriese und Zwetschgen auch von einem Nachbarn. Ja, und dann natürlich Gemüse, das ist auch der Grossteil von uns oder von der unmittelbaren Nähe. Salat, die haben wir alle selber. Und dann haben wir auch noch etwas Fleisch hier im Gefrier drin.
Es hat aber auch Glasse, Käse, kaltpresste Öl, Balsamico, Konfitüre, Teigwaren, Gewürz und noch einen Haufen anderes. Vieles von dem produziert Familie Ammann selber, anderes liefert Bauern aus der Umgebung. Für die Qualität dieser Lieferanten können sie einstehen, sagt Agnes Ammann. Der Kunde jedenfalls scheint es zu passen. Die kommen von überall her.
Es hat sowohl eine gute Stammkundschaft vom Dorf, dann hat es auch solche, die saisonal einfach kommen, wirklich unsere Beere wollen. Und dann hat es aber auch eine grosse Kundschaft, die von der Umgebung kommt. Und etwas hat es auch, wo Stammkundschaft ist, die damit einen Ausflug verbindet. Das kann von Zürich her sein, von St. Gallen. Aber wo über Jahre treu immer wieder kommen.
1999 haben Ammanns mit ihrem Hofladen angefangen. In der Zwischenzeit haben die Sommer die Bäckerei und den Laden der Käse zugemacht. Ammanns haben jetzt noch den einzigen Laden im Dorf. Und sie haben ausgebaut. Sie haben heute neben dem Laden auch noch einen Partyservice. Und der Richard Ammann beliefert das Restaurant mit frischen Produkten. Und Anfangsjahr haben sie auch noch einen Raum eröffnet, wo die Kunden rund um die Uhr Waren können posten und das Geld ins Kässeli tun. Aus dem Bauernhof ist ein kleines Unternehmen geworden. Eins, das für Ammanns heute viel mehr ist als bloß ein Hobby.
Das ist schon zu einem grossen, wichtigen Standbein geworden. Also ich würde vielleicht sagen, ein Drittel von unserem Betrieb ist es sicher. Wir haben auch noch Kühe und etwas Ackerbau. Aber es ist wichtig geworden für uns und es ist Herzblut dahinter.
Herzblut, das heisst, es mache ihr Spass, gute Produkte zu verkaufen. Und weil sie von ihrem Angebot überzeugt ist, können Interessierte auch jederzeit den Betrieb anschauen gehen.
Die Hofläden sind für viele Bauern also eine wichtige Einnahmequelle geworden. Aber eben, das passt nicht allen. Ein Haufen Gewerbler findet, die Spiesse seien nicht für alle gleich lang. Gerade nochmal der Peter Draxler.
Im Thurgau gibt es besonders viele Hofläden. Von ein paar Haras mit Gemüse und einem Sonnenschirm bis zum richtigen Laden mit Schaufenster und einem grossen Sortiment. Dass man in vielen von diesen Hofläden rund um die Uhr posten kann, so wie jetzt auch im Sommer, das stört den Geschäftsführer vom Thurgauer Gewerbeverband, der Heinz Wendel.
Die Schwierigkeit ist natürlich, was sie haben, dass sie ganz andere Voraussetzungen haben, oder? Die Läden haben Samstag, Sonntag und an der hohen Viertag haben die einfach ihren Stand dort, oder? Und da fragt niemand, machst du zu an der hohen Viertag? Und der Detailist ist verboten, oder?
Und auch die Deklarationspflichten sind viel weniger streng als für richtige Läden. Die Vorschriften müssen wir anpassen, heisst beim Thurgauer Gewerbeverband. Außerdem kommen in vielen Hofläden auch Produkte von anderen Bauern ins Sortiment. Und auch das wird von Gewerbeseite kritisiert. Für den Präsidenten vom Thurgauer Bauernverband, den Markus Husamann, sind das aber kein Problem. Die Gewerbler wollen Detailisten schützen, sagt er. Aber letztlich entscheiden Konsumenten, was sie wollen.
Ich sehe da eigentlich eher einen gesunden Wettbewerb. Ich glaube, dass der Konsument Fachmann genug ist im Einkauf, dass er sich halt an die Lokalitäten wendet, die ihm sympathisch sind, wo er Vertrauen in Produkte hat. Und von dem her meinte ich nicht, dass wir da mehr mal reglementieren.
Anders sieht das der Schweizerische Gewerbeverband. Er verlangt vom Bundesrat jetzt klare Regeln für die Hofläden.
Wenn der Hofladen zur Konkurrenz für den Dorfladen wird. Ein Thema, das auch in Graubünden ab und zu zu reden gibt. Auf Anfrage hat es beim Bündner Gewerbeverband aber geheissen, es gäbe sehr wenig Reklamationen. Bis jetzt kämen wir aneinander vorbei. Attila. So heisst der Sommer der Held auf dem St. Galler Klosterplatz. Er ist die Hauptfigur der Oper, die dieses Jahr bei den St. Galler Festspielen aufgeführt wird. Am Freitag ist die Premiere. Von dieser Oper vom Verdi heisst, sie sei extrem schwierig zu spielen, dafür leicht zugänglich für das Publikum. Die Beatrice Gmünder war an der Hauptprobe und sie hat mit dem Operendirektor Peter Heilker über den Attila geredet.
Eine grosse Bühne täuschte manchmal. Schutt und Trümmer, ein riesiger Rosskopf. Und man sieht vor einem geistigen Auge all die getöteten Kriegsross. Wo man hinschaut, Leichen aus Kunststoff. Gefallene in einem Krieg. 100 Cent. Das ist die Bühne, wo sich Geschichte darauf abspielt. Der Hundenkönig Attila zieht mit seinem Heer Richtung Italien. Er will das Römische Reich zerstören. In seinem Kriegszug stürmt er auch die Stadt Aquileia, tötet dort den Herrscher und verliebt sich in die Tochter von dem, in Todabella. Er umwerbt sie, sie allerdings hat nur einen Gedanken. Sie will den Tod von ihrem Vater rächen und schlussendlich dann auch ihr Volk von den Hunnen befreien. Und das gelingt ihr. Sie stößt dem Attila eine Lanze in die Brust. Trotz dem Kriegsthema ist das die einzige Gewaltszene, die das Publikum zu sehen bekommt. Der Operndirektor Peter Heilker.
Wir spielen ja auf einem Berg von Leichen und die latente Gewalt, die in einem brodelt und die eben nicht eins zu eins gezeigt wird, die ist, glaube ich, die viel gefährlichere, dass man immer meint, jetzt geht's gleich los. Aber es geht noch nicht los. Es ist ein bisschen so eine Suspense-Technik fast. So ein Zurückhalten bis zum letzten Schlag, dann wo tatsächlich Attila ermordet wird.
Die Kostüme sind einheitlich, nur schwarz und weiss, gut und böse quasi. Es sind lange Mäntel, die schwarze mit Blut befleckt. Und das Publikum sieht all wieder einen Attila, der zweifelt. Ein Attila, der das Römische Reich zerstören will, sich aber in die Tochter vom Find verliebt. Das Hin- und Hergerissensein ist das Grundthema dieser Oper.
Man soll den Klosterplatz verlassen, im besten Sinne aufgewühlt, im besten Sinne vielleicht irritiert über das, was sich Menschen gegenseitig antun und daraus vielleicht für sich selbst einen eigenen Weg ziehen, dass man den Argumenten den Vortritt lässt vor der Gewalt.
Um die Eindrücke von der Inszenierung und dem Bühnenbild in wenig Worte fassen, gross, kräftig, überwältigend. Und zu der Bühne selber kommt auch noch das Kloster als Spielort dazu.
Verdi hat den Auftritt eines leibhaftigen Papstes geschrieben. Und es ist uns gelungen, auch im Verein mit der katholischen Kirchengemeinde, diesen Papst tatsächlich zwischen den Kirchentürmen, zwischen den Kathedraltürmen oben auf dem großen Balkon auftreten zu lassen. Und von dort wird er dann Attila als Geißel Gottes bezeichnen und ihm auch Einhalt gebieten können. Das sind große Bilder, die Inszenierung schafft und die sicherlich im Kopf hängen werden.
Non è veduto
che mai
un onodisti
io nulla
e pur feroce qui s'aggirava ei mi parlò.
Attila gilt vom musikalischen her als eine der schwierigsten Opern. Sie ist darum wenig auf Spielplänen zu finden. Nicht so St. Gallen, da wird sie schon zum dritten Mal aufgeführt. Dieses Jahr siehst du mal unter freiem Himmel, in einem Festspiel, wo ein breites Publikum anspricht. Das passt durchaus, sagt der Operndirektor Peter Helker.
Jetzt, wenn wir uns fragen, warum das so populär ist, dann glaube ich, es liegt auch daran, dass Verdi in diesem Stück so kompakt vorgeht und die Musik so direkt und unverstellt. Immer Wut, Hass, Liebe, Gewalt und komischerweise in diesem Stück ist auch gar kein Versöhnungsgedanken, aufblitzen lässt. Man versteht es innerhalb von Millisekunden, was gemeint ist.
Und auch das Zeitlose, auch das sind Stiche von dem Stück.
Ich glaube, die Kraft des Stücks liegt gerade darin, dass es so unversöhnliche Gegensätze aufeinander prallen lässt und auch tatsächlich zeigt, wie unversöhnlich Menschen heute immer noch umgehen können.
St. Gallen hat es mittlerweile schon fast ein Stammpublikum für die Verdi-Oper, wo jede Inszenierung wieder schauen kann. Und auch der Operndirektor vom Theater St. Gallen macht keinen Hehl daraus. Der Attila beeindruckt ihn.
Für mich ist Attila eine Figur, die absolut keine Grenzen kennt. Das ist gefährlich, aber auch sehr aufregend. Jemand, der einfach losprescht, der super kontrolliert für sich selbst eigentlich ist, aber der einfach losprescht und sagt, ich will weiter. Das macht die Faszination eines gefährlichen Helden aus vielleicht. Dass der am Ende nicht gewinnt, das ist auch gut so. Aber trotzdem gibt's natürlich auch in jedem Dunklen und in jedem gefährlichen Gestalten Faszinosum. Und das hat Verdi ziemlich gut eingefangen in diesen anderthalb Stunden.
Attila, die Verdi-Oper wird dieses Jahr an der St. Galler Festspiel aufgeführt. Beatrice Gmünder hat von der Hauptprobe berichtet. Die Premiere, die ist dann am Freitag. Das ist das Regionaljournal Graubünden. Auf SRF 1 war gerade 5 Minuten vor 6 Uhr. Zu der Wetterprognose jetzt und der Christine Jutz von SRF Meteo.
Vom Galangatal über das Bergell bis ins Buschlaf kann es auch am Abend und in der Nacht noch einen lokalen Platzregen oder ein Gewitter geben. Sonst bleibt es wahrscheinlich an den meisten Orten trocken. Die Nacht ist warm mit Tiefstwert von 17 bis 21 Grad. Im Oberengadin gibt es 7 Grad. Montag ist es zuerst noch häufig sonnig. Nur in den Südtälern hat es schon mehr Wolken. Am Nachmittag gibt es dann die ersten lokalen Platzregen oder Gewitter, die durchaus auch heftig sein können. In der Nacht kommt es dann aber an vielen Orten mal regnen und zum Teil auch heftig gewittern. Temperaturen morgens Pontresina bei 20 Grad, in Davos bei 25, Laax bei 27 und in Chur gibt es nochmal 31 Grad. Am Freitag ist es dann nur noch zeitweise sonnig und deutlich kühler. Temperaturen steigen in Chur noch auf 23 Grad. Am Nachmittag gibt es immer mehr Quellwolken und es kann auch stellenweise mal kurz nass werden. Vielleicht gibt es auch nochmal ein Gewitter.
Und der Bündnertag im Rückspiegel. Der Laxer Widerstand gegen ein Asylzentrum kommt bei anderen Gemeinden nicht gut an. Davos, Chur, Schluein und Katzis müssen jetzt nämlich mehr Leute aufnehmen. Dass wir ausbaden müssen, was andere nicht wollen, sei nicht fair, hat es heute auf Anfrage geheissen. Ein Treibhaus und eine Fischzucht beheizt mit Abwärme von der Kehrichtverbrennungsanlage in Trimis. Die Idee ist heute gut angekommen bei den Delegierten der GEWAG. Sie wollen sie weitertreiben und darum haben sie heute einen Planungskredit von 60'000 Franken bewilligt. Und so viel vom Regionaljournal Graubünden an diesem Sommertag. Und für heute, mein Name ist Sarah Hauschild, der Wegweiser zu uns, der ist immer der gleiche, srf.ch/news.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.